Die Predigt ist heute aus dem Propheten Hosea, Kapitel 10. Das Predigtthema ist an für sich furchtbar und fruchtbar. Und ich habe zwei Punkte. Der erste ist viel fruchtbare oder furchtbare Altäre und der zweite ist viel fruchtbare Gerechtigkeit und Gnade. Das ist das. Und ich werde nicht das ganze Kapitel durchnehmen, sondern nur auszugsweise, also die Deportation des israelitischen Königs lasse ich aus. Ich nehme das heraus, was heute noch gültig ist und lese jetzt die Verse 1 bis 2 und dann 12 bis 13. Würdet ihr vor Gottes Wort aufstehen? Das ist gut. Und das ist es. Israel ist ein rankender Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Ihr Herz ist geteilt. Nun sollen sie es büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen und ihre Gottesbilder zertrümmern. Seid euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Als ihr Gesetzlosigkeit pflügtet, habt ihr Unheil geerntet und die Frucht der Falschheit gegessen. Amen. Liebe Gemeinde, ich bete und dann dieses an für sich schwierige und harte Kapitel. Ich bete, lieber Vater im Himmel, was wir brauchen ist, dass du dein Wort in unserem Herzen einpflanzt und es auch begießt und somit unser Herz fruchtbar machst, so wie du es gewollt hast. Tu das bitte heute durch dein Wort, durch deinen Geist, durch den Herrn Jesus Christus. Amen. Also das sagt unter dem ersten Punkt viele furchtbare Altäre. Israel ist ein rankender Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder oder Gottesbilder machten sie. Ihr Herz ist falsch. Nun sollen sie es büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen und ihre Gottesbilder zertrümmern. Das ist zum Gläubigen unter Anführungszeichen Volk Gottes gesagt. Und der Prophet Jesaja im Südreich sagte in Kapitel 5 etwas Ähnliches. Er sagt, ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um, säuberte ihn von Stein und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm, grub auch eine Kelter darin und hoffte, dass er gute Trauben brächte. Aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger Jerusalems und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht schon getan hätte? Ja, der Weinberg, von dem Jesaja singt, gehört seinem geliebten Freund. Und der heißt Yeshua HaMashiach. Ja, den Namen kennen wir etwas nicht recht, aber er heißt, so wie wir ihn kennen, heißt er Jesus Christus. Das Hebräische wird im Deutschen Jesus Christus genannt. Und er war wirklich Jesajas Freund, wie er auch der wirkliche Freund eines jeden Christen ist. Und was Jesaja und Jesus noch weiter verband, das war das, sie hatten denselben Namen. Jesus bedeutet Jahwe, das ist der Name Gottes, rettet. Und Jesaja bedeutet Jahwe, er rettet. Und noch eines hatten sie gemeinsam, der Weinberg. Der hat sie auch verbunden. Und der Weinberg ist ein Bild für die Gemeinde des Herrn, Jesus Christus. Und der Herr Jesus Christus sagte in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, das ist eine starke Aussage. Ohne mich könnt ihr nichts tun. An und für sich kann man sehr viel tun, eine Menge tun, wenn Gott das Leben schenkt und auch die Umstände schenkt, dass man etwas tun kann. Aber was er hier meint, gute Früchte hervorbringen, die Gott entsprechen, ja, die kann man nur, wenn man am Herrn Jesus hängt, mit ihm verbunden ist. Jesaja sagte, dass der Weinberg des Herrn nur schlechte Frucht brachte. Und Hosea muss sagen, dass der Weinstock Israel nur Frucht für sich selbst bringt. Das heißt, sie sind zwar tüchtig, aber halt nur zum eigenen Gewinn, das, was ihnen etwas nützt. Sie bringen Gott, dem Weingärtner, der ihnen Leben und Gedeihen gegeben hat, keine Frucht. Sie mühen sich mehr oder weniger ab, und was bekommt der Weingärtner ab? Nichts. Sie bringen ihm keine Frucht. Und laut dem Herrn Jesus sind sie nicht mit ihm verbunden und Gott schneidet sie ab. Sie sind, so lieb sie sein mögen, damit nicht fruchtbar, sondern furchtbar. Verfehlen Weg und Ziel des Lebens. Verfehlen. Also Sünde hat im Hebräischen vier verschiedene Worte und das Wort, das am meisten vorkommt, heißt Zielverfehlung. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild in seine Gemeinschaft und zu seiner Ehre geschaffen, in seine Gemeinschaft, so wie an und für sich der Fisch das Wasser zum Leben braucht und in dem Wasser gedeiht, so gedeiht der Mensch in Verbindung mit Gott. Er ist sein Lebenselixier. Aber durch den Sündenfall verlor der Mensch alles. Gemeinschaft mit Gott, auch seinen freien Willen und auch seine Güte. Und wir sehen das erste Mal, dass die Zielverfehlung, also diese Sünde, vorkommt beim Menschen. Ja, das sehen wir in Kapitel 4. Kain erschlägt seinen Bruder. Wegen nichts und wieder nichts. Und seine Rechtfertigung dafür ist nur, ja, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Ja, natürlich wäre das gewesen. Hüter. Also seit dem Sündenfall verfehlt der Mensch grundsätzlich sein Ziel. Das Ziel, das Gott ihm gesteckt hat. Er kann sich viele Ziele aussuchen und vielleicht erreicht er auch seine Ziele. Aber bei Gottes Ziel, beim Schöpfer, der ihm das Ziel des Lebens gegeben hat und auch den Weg gegeben hat, ja, das verfehlt er. Er disqualifiziert sich selbst durch die Sünde. Das ist wie bei den Skirennen, die jetzt wieder anfangen. Da wird man schnell einmal disqualifiziert, wenn man das Tor nicht richtig passiert. Also selbst wenn der Mensch will und alles Gute tut, das er hat, kann er das Ziel nicht erreichen, denn er selbst ist nicht mehr gut. Er hat nicht mehr die Güte, die er brauchen würde, um das Ziel zu erreichen. Er hat auch den Plan nicht, wie komme ich an das Ziel. Und wenn er es trotzdem versucht, und er versucht es, das ist die Geburtsstunde der Religion. Religion ist lateinisch und heißt so viel wie wieder anbinden. Gemeint ist bei Gott wieder anbinden und damit Sinn und Ziel des Lebens wieder zu bekommen. Und das tief im Menschen verwurzelt. Egal, völlig egal, ob er an Gott glaubt oder nicht. Also Gott hat den Menschen geschaffen, aber Menschen schaffen sich Götter. Die sind auf Stein oder Gold. Es können auch heilige Menschen sein, denen sie nachlaufen und die sie ehren. Es können auch sogar Tiere sein. Es sind Sterne und auch die Erde. Also wir haben heute Sonntag. Das ist der Tag, der dem Gott der Sonne geweiht ist. Ursprünglich. Montag ist dem Mond geweiht, also kommt aus dem Lateinischen. Also die Menschen schaffen sich ihre Götter, obwohl Gott sie geschaffen hat. Auch solche Ideologien, das heißt Denkweisen, können zu Gott werden. Dass sich alle Lebewesen aus Staub entwickelt haben, die sogenannte Evolution, ist an für sich eine Ideologie, der auch gottgleiche schöpferische Wunder zugeschrieben werden. Sie ist schlichtweg ein Gottesersatz, ein Götze. Also, was für Religionen es auch gibt, alle verlangen Opfer. Denn der Mensch weiß im Innersten, dass er nicht so ist, wie es sein sollte, wie er sein sollte. Und nicht immer so gut tut, wie er tun könnte. Er ahnt, dass er etwas dafür geben muss. Sich irgendwie entschuldigen muss. Opfer bringen muss. Ja, es gibt an für sich viele Religionen. Und sie sind im Prinzip alle dieselben. Also das sind die Religionen, die mit Gott wieder anbinden wollen oder bei Gott wieder anbinden wollen, die wieder Weg, Entschuldigung und Ziel haben wollen, Sinn haben wollen. Das sind die und das. Es gibt dann auch noch welche, die Gott helfen wollen, weil er nicht alles gemacht hat. Die wollen bei ihm anbinden. Offensichtlich hat Gott nicht alles geschafft, um beim Menschen wieder anzukommen und anzubinden. Also helfen sie ihm halt auf die Sprünge und helfen mit. Das gibt's auch unter den christlichen Religionen. Da hat es nicht ganz geschafft. Und da muss man halt die Opfer bringen und das tun und so weiter. Ja, das sind die menschlichen Religionen. Sie streben nach oben. Und es gibt noch eine weitere Religion. Die von Gott. Die, wo er wieder mit dem Menschen anbindet. Und er macht es gut. Also wenn wir die zwei Richtungen der Religion vergleichen, dann müssen wir logischerweise sagen, nur Gott hat die richtige Religion, hat den richtigen Weg. Denn Menschen, so gut sie sind, so intelligent sie sind, denen fehlt viel, um bei Gott wieder anzubinden. Zurück zu Israel. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Also Israel ist hier als Mann bezeichnet. Je besser ihr Land, desto schönere Götzenbilder oder Gottesbilder machten sie. Ihr Herz ist geteilt, nun sollen sie es aber büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen, ihre Gottesbilder zertrümmern. Also das ist Israel, und Israel wusste um Gott. Er hat sich ihnen ja offenbart, er hat ihnen ja gesagt, was Sache ist. Sehr genau, wie er wieder mit ihnen anbindet. Aber sie wollten das auf ihre Art machen, mit ihren Altären, mit ihren Gottesbildern. Und das ist falsch und furchtbar statt fruchtbar. Gott sagt, euer Herz ist geteilt. Also ihr habt euer Herz an das Selbstgemachte da verloren. Ja, sie kannten das zweite Gebot, aber es kümmerte sie halt nicht. Sollte an für sich bei uns auch bekannt sein. Das sollte uns auch kümmern. Und sie haben sich nicht darum gekümmert. Sprüche 7,29 sagt, siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat, sie aber versuchen viele Regelungen oder Künste. Ja, die Altäre, die sie gemacht haben, wozu waren die? Das ist eine gute Frage, die ist auch aktuell. Wozu waren die Altäre? Also Gott hat im Alten Testament an für sich nur zwei Altäre angesagt. Das eine ist der Brandopferaltar, den seht ihr da links. Also die viereckigen sind Altäre, die ihr an der Wand seht. Und das zweite war der Weihrauchaltar. Und beide standen in Jerusalem im Tempel und beide wiesen auf den kommenden Christus. Darauf wiesen sie hin. Der hat sein Leben geopfert, statt den Lämmern, die da auf dem Brandopferaltar dargebracht wurden. Er hat sein Leben aufgeopfert, um seine Erlösten wieder mit Gott anzubinden, mit Gott zu verbinden, und durch ihm kommen auch die Gebete an für sich bei Gott an. Da erhört er wegen ihm. Also der Weihrauch vom Weihrauchaltar, der war nur ein Bild für Christus, der Gebete für Gott wieder wohlriecht, annehmbar macht. Und das Neue Testament bestätigt das. Christus wird, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil, zur Rettung. Und im Blick auf den alttestamentlichen Tempeldienst sagt der Hebräerbrief, jeder Priester dient jeden Tag, um den Gottesdienst zu verrichten und immer wieder dasselbe Opfer darzubringen, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Wo aber Vergebung der Sünde ist, gibt es keine Opfer mehr für Sünde. Also in den neutestamentlichen Gemeinden und Kirchen standen keine Altäre mehr, weder Opferaltar noch Weihrauchaltar. Der Opferaltar war ja unnötig geworden, da ihr Herr und Erlöser sein Opfer für sie gebracht hat. Und damit hat er alle Schulden bei Gott getilgt. All ihre Schulden. Er hat es geschafft, Menschen wieder mit Gott zu verbinden. Da war es völlig unnötig, weitere Opfer darzubringen. Weiter zu opfern, sagt nämlich indirekt, dass das Opfer von Christus nicht ausreichend war. In den neutestamentlichen Gemeinden gab es auch keinen Weihrauchaltar mehr. Denn auch der war im Alten Testament nur ein Bild auf Christus hin, der nicht nur Gott und Christen verbindet, sondern auch bei Lob und Bitte bei Gott vermittelt. Es kommt kein Lob oder keine Bitte zu Gott, wenn er nicht vermittelt, wenn das nicht über ihn geht. Nur über ihn kommen die Gebete zu Gott, denn er ist der hohe Priester, der vermittelt. Also ab Jesu Himmelfahrt war kein Weihrauch mehr nötig. Christen bringen allerdings andere Opfer, wie uns auch der Hebräerbrief sagt. Da sagt er in Kapitel 13, 15, durch Christus lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ah ja, sie bekennen den, der sich für sie aufgeopfert hat, der sie entschuldigt hat, der sie mit Gott verbunden hat, der Gottes Weg war, wie er mit den Menschen wieder anbindet. Und dass dieses Lobopfer nicht immer einfach ist, da man dann unter Umständen verfolgt wird oder angepöbelt wird oder verlacht wird, ja, das ist auch klar. Also Petrus und Johannes, die Apostel, bekennen vor der jüdischen Kirchenleitung in Apostelgeschichte 4, es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Gut, die Kirchenleitung will sie dafür bestrafen. Das können sie aber nicht, weil das Volk dasteht und eine Menge von ihnen hält. Beim nächsten Mal, als sie den Herrn Jesus Christus wieder bekennen, will die Kirchenleitung sie umbringen. Können sie auch nicht. Und da werden sie dann halt dafür nur ersatzweise furchtbar geschlagen. Worauf diese zwei Apostel stolz sind, dass sie gewürdigt wurden, um ihres Herrn und Erlösers willen geschlagen zu werden. Also das Lobopfer, den Namen des Herrn Jesus Christus zu bekennen, das ist auch fruchtbar. Denn es heißt, dass man sich mit seinem Leben zu ihm stellt, tut, was er geboten hat. Und dann, wenn die Menschen das Gute sehen, auch Fragen stellen. Das ist das, was der Petrus dann in seinem Brief, im ersten Brief, in Kapitel 3, 15 sagt. Also die sehen dann euer Leben und sehen die Hoffnung und die fragen dann schon. Und dann sollt ihr eine gute Antwort haben. Das gehört zum Lobopfer. Das ist das, was ganz natürlich ist. Und das ist fruchtbar. Es bringt gute Frucht, so wie Gott das will. Ich fasse zusammen den einen Punkt. Gott hat seinen Sohn gegeben und Jesus war Gottes Sohn und Menschensohn. War Gott und Mensch. Als er Mensch wurde, hat er seine göttliche Herrlichkeit aufgegeben und war ganz Mensch. Hat aber nicht wie Adam, der erste Mensch, Gott verlassen. Er ist gut geblieben. Er war nicht unter der Macht der Sünde, ist nicht in Sünde gefallen. Er hatte den freien Willen und hat freiwillig gut getan. Er musste nicht bei Gott anbandeln. Denn er war ganz und gar mit ihm verbunden. Hätte man auch freiwillig das Opfer gebracht, das viele wieder mit Gott ganz verbindet. Er wurde ihr Sündenbock und ihre Entschuldigung und hat sie so mit Gott verbunden. Und weil sie das und wir das ständig brauchen, war er und ist er auch der hohe Priester, der für die Seinen bittet. Er betet für uns. Und wir haben das nötig. Und er bringt auch unsere Gebete zu Gott. Das tut er als der hohe Priester. Also Altäre braucht es im Neuen Testament nicht mehr. Ihn, den Herrn Jesus Christus, wenn auch unblutig zu opfern, entehrt ihn. Und der Weihrauch vernebelt nur die Sinne. Israel versucht es auf ihre Art und Weise mit Gott wieder anzubinden oder anzuwandeln. Und Gott sagt, dass er ihre Gottesbilder und Altäre zertrümmern wird. Denn sie sind furchtbar statt fruchtbar. Ich komme zum zweiten Punkt, viel fruchtbare Gnade und Gerechtigkeit. Vers 12 sagt, sät euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade. Pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Als ihr Gesetzlosigkeit pflügtet, habt ihr Unheil geerntet und die Frucht der Falschheit gegessen. Ja, ihr seid Gott aus der Schule gelaufen und ihr werdet das zu spüren bekommen. Sät euch Gerechtigkeit und sucht den Herrn, bis er kommt und euch die Gerechtigkeit regnen lässt. Das ist eine Aufforderung damals, auf den Herrn Jesus Christus zu warten. Sät Gerechtigkeit heißt, tut jetzt Recht, lauft Gott nicht aus der Schule, tut Recht so, wie Gott es will. Und erntet nach dem Maß der Gnade heißt A, dass sie es, auch wenn sie das wollen, wenn sie so leben wollen, wie Gott das gesagt hat, sie es einfach nicht schaffen. Sie schaffen es nicht, gerecht zu sein. Ekklesiastes 7,20 sagt, kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Gott kennt seine Pappenheimer, der weiß doch, wie wir sind. Und keiner kriegt's hin. Also wer es nicht glaubt, der kann das an sich selbst testen. Liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und deiner ganzen Gesinnung oder deinem ganzen Verstand. Tu das. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Abkürzung der 10 Gebote. Ja, okay. Und? Ja, das können wir uns einbilden für kurze Zeit. Ja, ich liebe ihn und ich liebe auch den Nächsten. Ja. Das ist Einbildung. Die Seele ist krank, auch wenn der Körper gesund ist. Verstand oder Gesinnung ist auch bei den hellsten Köpfen verdunkelt. Das sehen wir an den Intelligenten, an den Wissenschaftlern und so weiter. Und wenn Christus wiederkommt, dann ist es anders. Dann ist das Ziel des Lebens auch gekommen. Dann geht das Gott lieben. Dann ist es automatisch. Man liebt Gott ständig. Und die mit dabei sind im kommenden Himmel, die liebt man auch. Einfach so. So wie es am Anfang war im Paradies, so wird es wieder sein. Einfach. Automatisch sozusagen. Also dieses erntet nach dem Maß der Gnade. Ja, jetzt sind wir es noch nicht. Aber wir sollen es. B heißt erntet nach dem Maß der Gnade. Ja. Auch die, die jetzt schon Gott lieben, sind auf seine Gnade ständig angewiesen. Denn ich wiederhole mich, nur einer war gerecht, der Gottes- und Menschensohn Jesus Christus. Auf ihn weist das ganze Alte Testament, auf ihn weist das ganze Neue Testament. Und Römer 3, da haben wir genau das, was Gott hier durch Hosea sagt, was er in Hosea 10,12 verlangt. Gerechtigkeit und Gnade. Und Römer 3 sagt, alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Da haben wir es, Gerechtigkeit und Gnade. Er war gerecht. und er gibt uns Gnade. Begnadigt uns. Und das haben alle Menschen nötig, denn wir sind ja nicht wirklich gerecht. Gott zahlt seinem gerechten Sohn unsere Sünde aus und uns Sündern zahlt er seine Gerechtigkeit aus. Und das ist ein guter Deal für uns. Johannes 1,16 sagt von Jesus Christus, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und ich sage, die brauchen wir auch täglich. Von Anfang an bis heute gibt es nichts anderes zu tun, als Gott für seine Anbindung durch seinen Sohn zu danken und seinen Weg zu gehen, recht zu gehen. Das ist das Lobopfer. Das ist der Dank. Schluss. Gott bindet in seiner rechten Religion einen wieder ganz an ihn an. Und diese Religion ist fruchtbar. Und man darf Gott da nicht ins Handwerk pfuschen, denn das ist immer furchtbar. Amen.